Das Knastsystem in den USA ist ein einziger Horror und ein geballter Angriff gegen unterdrückte Gruppen. Es wird auch Prison Industrial Complex genannt und dieser Begriff weist auf diese vielen Verbindungen und Verstrickungen hin, die zwischen Gefängnissen und dem wirtschaftlichen Profit bestehen. Das System ist aufgebaut auf Rassismus und Klassismus und zielt darauf ab, Menschen zu unterdrücken und auszubeuten. Und insbesondere betrifft das schwarze Menschen, Indigenous Menschen und andere People of Color. Heute sind um die 2 Millionen Menschen in den USA im Knast eingesperrt. 2 Millionen. Somit haben die USA die höchste Gefangenenrate der Welt. Pro 100.000 EinwohnerInnen sind 655 eingesperrt. Kein anderes Land auf der ganzen Welt hat so viele Gefangene. Und in den USA sind ein großer Teil dieser Eingesperrten sind People of Color. Und das rassistische Justizsystem sperrt diese Menschen überproportional ein, sperrt People of Color überproportional ein. Zum Beispiel sind schwarze Männer etwa 5-mal so gefährdet, im Gefängnis eingesperrt zu werden, wie das weiße Männer sind. Und je nach Bundesstaat ist diese Zahl noch viel höher. Sogar bis zu 12-mal wahrscheinlicher kann es sein, als schwarzer Mann im Knast zu landen, als weißer Mann. Gegen dieses rassistische, klassistische System gab es immer schon Widerstand. So zum Beispiel im Attica-Gefängnis, das sogenannte Attica Correctional Center, Correctional Facility. Das ist ein Gefängnis, das im Nordwesten vom Bundesstaat New York liegt, ganz nahe an der Grenze zu Kanada. Und vor ungefähr 50 Jahren, nämlich im September 1971, fand dort ein riesiger Aufstand von Gefangenen statt. Dieser Aufstand, die Attica Prison Riots, gingen in die Geschichte ein als monumentaler Moment im Kampf von Gefangenen um ihre Rechte und im Kampf gegen Gefängnisse, also im Knastabolitionismus, ist Attica auch immer wieder eine sehr wichtige Referenz. Und deshalb ist heute bei uns im Studio zu Gast Mara. Sie ist Historikerin und hat gerade eine Arbeit geschrieben zu diesem Aufstand. Und sie erzählt uns jetzt im Gespräch mehr darüber und stellt uns ein Buch dazu vor. Herzlich willkommen, Mara. Sehr schön, dass du hier bist.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Dann steigen wir gleich ein mit der Frage, was denn dieser Attica-Gefängnisaufstand genau war.
Also, du hast ja schon gesagt, dass es in einem New Yorker Gefängnis in Attica 1971 im September zu einem Aufstand kam, und zwar nach einem spontanen Zwischenfall rebellierten über 1500 Männer, und sie kontrollierten danach einen Teil des Gefängnisses und besetzten dieses über fünf Tage lang und nahmen Geiseln und führten Verhandlungen mit sogar mit dem Präsidenten des Bundesstaats New Yorks. Das war Nelson Rockefeller zu dieser Zeit. Und ja, da waren eigentlich wirklich sehr viele Personen auch mit viel Macht involviert in diesen in diese Verhandlungen.
Macht meinst du von staatlicher Seite her?
Ja,
so, genau. Dass es irgendwie bis in hohe Kreise der staatlichen Macht irgendwie die Leute beschäftigt hat, sozusagen.
Genau. Es gab aber allerdings auch auf der Seite der Insassen, also die waren derart gut organisiert, dass sie auch so ein Observer Committee organisiert hatten. Das sind BeobachterInnen, die eigentlich beobachten sollen, dass die Verhandlungen rechtlich verheben und aber auch dass Versprechen eingehalten werden während der Verhandlungen selber. Also die Insassen haben Forderungen eingereicht und das war eigentlich der Hauptpunkt der Verhandlungen. Und unter diesen Observers gab es extrem wichtige JournalistInnen, AnwältInnen. Und am vierten Tag, glaube ich, ist sogar Bobby Seale von den Black Panthers auf Besuch gekommen. Genau.
Wenn du sagst, sie haben Forderungen formuliert, kannst du uns etwas dazu erzählen, was diese waren oder wieso diese Leute diesen Aufstand gestartet haben, gegen was sie protestiert haben?
Mhm. Die Forderungen waren richtig, also basal, es geht nicht mehr niederschwelliger. Also es ging nur darum, Forderungen waren zum Beispiel, dass Briefe nicht mehr zensiert wurden. Also die Zensur betraf zum Teil auch Sprache. Also wenn die Briefe nicht auf Englisch waren, dann konnten zum Beispiel Eltern ihrem Sohn nicht ins Gefängnis schreiben, weil sie Spanisch sprachen und einen englischen Brief schreiben, der wurde zensiert. Es ging darum, dass die Nahrung und die tägliche Essensration unter dem gesetzlichen Standard war. Sie kriegten beispielsweise, also auch Hygienestandard, sie kriegten ein Stück Seife pro Monat, ein Stück WC-Papier, Klopapierrolle
wow.
pro Monat. Also wirklich so, die Forderungen waren sehr, sehr grundsätzlich und betrafen wirklich grundsätzliche Menschenrechte, die überhaupt nicht mit einbezogen waren.
Wie ist denn dieser Aufstand zustande gekommen? Weil du hast vorhin, glaube ich, erwähnt, dass es spontan passierte. Was war der Kontext dahinter?
Ja, die Stimmung im Gefängnis war schon sehr, sehr angespannt, eben durch diese unglaublich miserablen Lebensbedingungen. Es herrscht auch eine hochpolitische Stimmung, auch wegen der Bürgerrechtsbewegung, die extrem erstarkt war. Also plus minus 5-6 Jahre davor wurden die Jim Crow-Gesetze aufgelöst.
Jim Crow-Gesetze?
Das waren eigentlich rassistische Gesetzgebung, die schwarze Menschen von Weißen separierte bis zu Wahlrecht zum Beispiel, das schwarze Menschen nicht hatten. Und die Bewegung, die war sehr stark, und das merkte man auch in Gefängnissen. Also die Autorin von diesem Buch, um das es heute auch sehr stark geht, also um Blood in the Water, das von Heather Ann Thompson geschrieben wurde. Sie schreibt auch, dass die Gefängnisbevölkerung innerhalb dieser Zeit, also Anfang 70er, extrem viel jünger und extrem viel politischer wurde. Es gab kurz davor gab es einen, also wirklich einen Monat vor dem Aufstand in Attica, wurde ein Mitglied der Black Panther, der in einem anderen Gefängnis in den USA inhaftiert wurde, wurde, also die offizielle Version vom Gefängnis war, dass er einen Fluchtversuch startete und deshalb ermordet war, wurde. Das glaubten die Insassen in Attica überhaupt nicht und traten daraufhin wegen Mord der Polizei in Hungerstreik. Und in dieser Stimmung und in dieser Situation wurden dann wurden die Insassen befanden sich die Insassen und danach geschah eigentlich ein kleiner Fehler seitens der Gefängnisleitung, dass sie eine Tür fälschlicherweise abschlossen, die eigentlich geöffnet hätte werden sollen. Und die Insassen, die befanden sich so zu 15 mit dem Gefängniswärter im Tunnel.
Oh, krass.
Das Gefängnis war natürlich auch massiv übervölkert. Also es waren, wäre etwa für 1000 Menschen gemacht und es befanden sich über 2000 darin.
Oh wow, also doppelt so viele, wie eigentlich Platz hätten.
Genau. Und deswegen war es dann ein leichtes für die Insassen, die Kontrolle über den Wärter zu übernehmen.
In diesem Tunnel, wo sie eingeschlossen waren.
Genau. Also es war auch nicht irgendwie geplant, es war wirklich total chaotisch, es war extrem gewaltvoll für die Insassen und für den Wärter. Und dann nach und nach übernahmen sie die Kontrolle und organisierten sich dann unheimlich schnell. Also in einer halben Stunde hatten sie sich in einem Gefängnishof, also in einem Teil des Gefängnishofs organisiert. Und
in einer halben Stunde?
Mhm. Also und zwar wirklich mit so medizinischer Hilfe, mit einem Security-Team. Also sie hatten Redner.
Krass.
Sie hatten ihre Forderungen zusammen. Also es war dann wirklich von Anfang bis Ende.
Aber gab es denn irgendwelche schon bestehenden politischen Strukturen? Also du hast vorher gesagt, die Insassen hatten sich in letzter Zeit damals schon irgendwie mehr politisiert. Die Bevölkerung in den Gefängnissen wurde jünger und politischer. Gab es denn auch schon politische Strukturen im Gefängnis, die dann irgendwie zum Tragen kamen plötzlich oder auf die sie in diesem Moment vom Aufstand irgendwie zurückgreifen konnten?
Ja, die Insassen hatten es vorhin extrem systemgläubig auch über den offiziellen Weg versucht und Briefe geschrieben an die Gefängnisleitung. Wirklich alles Mögliche gemacht, was quasi im legalen Bereich war. Das hatte alles nicht funktioniert, deswegen war auch da die Frustration extrem gestiegen. Es gab insbesondere im Bundesstaat New York, aber auch landesweit extrem viele Gefängnisproteste. Und in einem Nachbargefängnis in Auburn, auch in New York, gab es zuvor einen Protest, wo der auch brutalst niedergeschlagen wurde und 5 der, wie die Gefängnisleitung dann sagte, die das angezettelt hätten, wurden dann nach Attica verlegt.
Ah, oh, interessant.
Ja, und die hatten natürlich dann auch eine entsprechend wichtige Rolle dann in der Organisation in Attica. Sie haben auch deckend Forderungen aus anderen Protesten übernommen. Also ich habe gestaunt beim Lesen, wie gut vernetzt sie auch wirklich landesweit waren.
Ja. Dass da dann diese Erfahrungen aus anderen Aufständen irgendwie nutzbar gemacht werden konnten.
Voll.
Dass man die irgendwie brauchen konnte. Komplizierter Satz. Ich weiß nicht, ob das korrekt war grammatikalisch.
Genau. Es war auch, also ein Insasse, der hat eine spezielle Rolle im Buch, der bekommt sehr viele Seiten, auch hat sehr viel Raum. Und der heißt Big Black, nennt man ihn im Gefängnis. Und er ist komplett unpolitisch, als er ins Gefängnis kommt. Und seine Geschichte wird dann erzählt als eine, dass er dann plötzlich Worte findet für Ungerechtigkeit, die ihm widerfährt, und dass das auch eben im Kontakt mit sehr politisierten Männern passiert.
Radio Lora, 97,5 MHz.
Deine Mutter war schon viele Jahre im Gefängnis, wurde schwer gefoltert, das sagst du ja auch im Film. Auch die Angst, dass sie wieder in das gleiche Gefängnis kommt, in dem sie Folter erlebt hat. Wie ist die Situation heute bezüglich der Folter gegen Frauen im Gefängnis und wie sieht diese auch frauenspezifische Repression und Folter aus im Moment, heute?
Das ist eine schwere Frage. Ja, meine Mutter war am 12. September in Diyarbakır im Gefängnis als 19-Jährige, als Studentin 2,5 Jahre. Vielleicht in der schwierigsten Zeit der türkischen politischen Situation, wo es die schwierigste und schwerste Folter gab, war sie im Gefängnis. Man kann natürlich keine Gewalt vergleichen, meiner Meinung nach. Heute ist das System, das Regime in allen Gefängnissen mit einer systematischen Folter nicht wie damals vorhanden, aber wie Sudan bereits gesagt hat, war Garibe in dem Gefängnis, wo meine Mutter war und ist dort ermordet worden. Ich war dort und andere Besucher waren im Gefängnis. Wir waren zu Besuchszeit. Garibe war noch gar nicht 30 und wurde dort ermordet, als wir dort waren. Meine Mutter oder andere Repräsentantinnen der Politik. Von denen kann ich nicht behaupten, dass sie physisch gefoltert worden sind, aber psychisch und so Eindämmungspolitiken werden natürlich durchgeführt. Beispielsweise meine Mutter hat vor mehr als 2 bis 3 Jahren ihre Schwester verloren. Man hat sie erlaubt, dass sie einen Tag nach Elazığ gehen kann. Bei der Rückkehr haben sie sie praktisch entführt. Wir konnten 24 Stunden nichts mehr von ihr hören. Aber natürlich nicht nur das. Seit den 90er Jahren hat sie bei Zeitungen gearbeitet. Und in diesen Zeitungen wurde auch immer darüber berichtet, dass Menschen entführt worden sind. Und sie hat ihre Freunde so verloren. Und deswegen haben wir das auch immer im Hinterkopf gehabt. Es ist natürlich so, dass in einem Land, wo es das zustande kommt, dass Menschen einfach entführt worden ist, war das für uns eine sehr schwere Zeit. Sie ist nach Elazığ in ein Gefängnis gebracht. 24 Stunden war sie praktisch in einem Loch eingesperrt. Man kann nicht mal Zelle dazu sagen. Es war sehr eine starke Beeinflussung für sie da. Es gab ganz viele kranke Menschen in den Gefängnissen. Und es gibt Menschen wie Aysel, wie auch der Bruder gesagt worden ist, sorgen sie dafür, dass Menschen körperlich oder psychisch so am Ende sind, dass sie sie aus dem Gefängnis rauslassen. Ich erinnere mich nicht ganz an den Namen, aber im vergangenen Monat wurde ein Mensch entlassen. Dieser Mensch hat 2 Tage später sein Leben verloren. Es gibt in dieser Art Folter und Unterdrückung in den Gefängnissen. Natürlich, sie bekommen keine Briefe, Zeitungen oder auch Briefe, können sie nicht erhalten. Und das wird auch bei allen durchgeführt. Vielleicht kannst du noch ein bisschen erzählen. Ich kann dazu anfügen, im Parlament habe ich auch in der Menschenrechtskommission gearbeitet und kenne deswegen auch die Gefängnisse sehr gut. Es gibt so Schaumzimmer, also mit Schaumwänden. Wenn die Gefängnisregierung, wenn sich jemand nicht an diese Regeln der Gefängnisregierung erzählt, wenn jemand was von der Kantine etwas möchte und es nicht bekommt, oder wenn jemand an die Tür klopft, also ganz menschliche Sachen macht, wird er in so eine Art Gummizelle eingesperrt. Das ist so dunkelblau bis lila, diese Zelle. Es gibt so 2 WCs, wo auch eine Kamera drüber gesetzt ist. Es hat so ein ganz kleines Loch, sie sich euch immer wieder beobachten. Es ist ein sehr schwierig zu beschreibendes Bild. Sie können euch alles in diesem Zimmer, können sie mit euch alles. Gadi ve Gezel hat in so einem Raum ihr Leben verloren. Man Gesundheit, was die Gesundheit betrifft, es wird man mit Handschellen kontrolliert. Die Besuchszeiten dürft ihr nur mehr, nicht mehr als 5 Bücher erhalten. Die Preise in den Kantinen sind sehr hoch gestellt. Es gibt eine ganz große disziplinierte Einschränkung, was Geld betrifft, was man eingezahlt bekommen kann. Es sind so ungefähr 100 Menschen im Gefängnis, die seit über 30 oder im 31. Jahr sind. Da fordert man von ihnen, dass sie sich praktisch so hinstellen, dass sie rauskommen können, wenn sie sagen, ja, es tut mir leid, dass ich das gemacht habe. Und es gibt hier eine Kommission, die sich dafür einsetzt, dass die Menschen praktisch ihre politische Arbeit nicht mehr machen. Wenn sie das schwören und bekennen, werden sie aus diesem Gefängnis rauskommen, sonst erhalten sie Disziplinarstrafen. Und es gibt 1100 Menschen, die seit über 30, 31 Jahren in den Gefängnissen sind. Über 1500 Menschen sind trotz ärztlicher Attestierung an der Grenze des Todes und werden trotzdem nicht aus diesen Gefängnissen rausgelassen. Natürlich wissen wir nicht, ob das die richtigen Zahlen sind, sondern dass es Dunkelziffern gibt von Menschen, die überhaupt zum Arzt gehen können, überhaupt ihre Probleme berichten können. Sie werden stundenlang in diesen Ringtanks festgehalten und bekommen auch keine frische Luft. Sie werden dort im Bett gefesselt. Sie können nicht in der Muttersprache mit den Ärzten reden. Es sind Ärzte, die phonetisch reagieren, also haben die Menschen Schwierigkeiten, sich zu äußern. Und denk mir mal, es passiert alles gut. Trotzdem entscheidet die Gefängnisregierung, wie ein Mensch, wie lange im Krankenhaus bleiben. Das wird also alles beobachtet und beeinflusst. Wenn wir also über 1700 Menschen sprechen, ist diese Zahl natürlich viel, viel höher. Das Bild des Gefängnisses in jedem Land zeigt, wie demokratisch ein Land ist. In der Türkei gibt es 7 Kindergefängnisse. Gibt es denn sowas? 7 große Kindergefängnisse. Es ist also ein Land, das in Zukunft damit gründet, dass er Gefängnisse baut. In ganz Europa ist die höchste Zahl der Insassen in den Gefängnissen der Türkei. Es ist also in jedem Bereich ein Problem. Jetzt haben sie was Neues. Es gibt juristische Kontrolle. Ausreiseverbot. Also es gibt in keinem Land dieser Welt gibt diese Situation, wie man bei Beleidigung des Präsidenten ins Gefängnis kommt. Also es ist wirklich so, dass wenn wir sagen, es regnet, können wir ins Gefängnis kommen. Es gibt also gar keine Situation, die kritikfähig ist. Wenn sie irgendwas kritisiert, wenn es um ihn geht, als Präsident, er darf nicht beleidigt werden, wenn er aber beleidigt, ist er der Präsident der AKP. Dieses totalitäre Regime ist darauf aufgebaut, Gewalt auszuüben und alles niederzurennen, was gegen sie eine Stimme sein könnte. Die freie Presse oder NGOs. Jede Institution, die sich gegen sie auflehnt, wird inhaftiert oder immer wieder in U-Haft genommen, damit der Mensch ihnen gegenüber kein Spracherecht hat. Ich würde noch gerne was hinzufügen. Ich persönlich habe eine Situation, die mir immer wieder so ins Kopf hängen bleibt. Es gibt so eine Einrichtung,
wenn Menschen,
die im Gefängnis sind und sie sind nicht verwandt mit ihnen, oder wenn sie Personen, mit denen sie nicht verwandt sind, Gelder schicken oder Bücher schicken, befürchtet man, dass sie auch ein Mitglied einer organisiert sind. Dass so versucht man, die Menschen allein dastehen zu lassen, die Solidarisierung miteinander, damit ein Mensch überleben kann. Also diese Hilfe versucht man so einzudämmen, denn es gibt Geld, also wenn sie im Gefängnis sind und kein Geld haben, können sie keine Hygieneartikel kaufen, sie können nicht sauberes Wasser trinken oder Medikamente einnehmen, nur das Wassersystem drei Essen, wo sie am Tag bekommen vom System. Ist das, was sie bekommen, es ist das, was mir am meisten so im Kopf herumschwirrt, dass Menschen nicht menschlich leben können. Man möchte sie in unmenschlichen Situationen wie in KZ-Lagern, in geschlossenen Räumen, total isoliert von der Außenwelt leben lassen. Das ist sehr erschreckend. Es ist nicht die Situation, warum ein Mensch im Gefängnis ist, sondern die Armut im Gefängnis ist etwas, was mich sehr belastet. Und jeder sollte das in seine Tagesordnung haben. Eine spezielle Situation, die mir sehr am Herzen liegt.
Komplize.
Radio Nasavil Masjinat, Kilion Tanen, Sasabal Masa.
Itassa Lubile, Mail, Komplize et Immerda Nukta CH. Onuen, Radio Lora, Militärstraße, Chamsutemenin A. Semenia, Siffer Siffer Arba, Zürich. El Wat,
صفر صفر أربعة واحد سبعة سبعة تسعة تسعة خمسة تسعة سبعة واحد خمسة.
Complice, rompiendo los muros de insolación.
Thank you for giving me the possibility today to share my voice with you. We Palestinian women have always been an integral component of the Palestinian struggle, and have contributed organically and directly to the accumulation of Palestinian revolutionary action, specifically in the contemporary Palestinian revolution. In light of the presence of oppressive structures for women around the world, we cannot isolate the struggle of Palestinian women and their demands for freedom and social justice from the Palestinian struggle in its broader context for liberation from Zionist colonialism. Zionist colonialism today, in its genocidal war on Gaza, clearly targets women, as it is fully aware that Palestinian women are a key actor in the cultural, social, and political sphere. Their reproductive role in raising generations of fighters who reject the idea of surrender and abandoning the land is a dangerous matter that threatens the settler colonial project. And yes, they should be threatened, because we women of today, tomorrow, and the next generations will not be silenced. We will fight for what is right, and we are not scared. This is our time to show the world that us women united, we can make the ground tremble. Thank you.
I have written the status, "We must rise up." And all of them are rising up in the West Bank against the closure of Al-Aqsa. This is also the case for us to rise up against these laws. The word "rise up" for me is normal. I hear it in the word "antifada" since I was a child. I was born during the occupation, so for me, it's a kind of culture. I can say it's really a Palestinian culture. As I come and go, I see occupation. I hear talk about uprising, talk about antifada. It is from my life. I cannot keep that away. And it was me who set it up. The occupation established it. In the status, I used the words Rise Up and Antifada, and I also quoted what the Islamic Jihad wrote in the West Bank.